Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr wöchentlicher Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Indien, Brasilien, China oder Südafrika, die Emerging Markets sind eine spannende Anlageklasse. Sie bieten hohe Renditen, aber mitunter sind sie auch ganz schön nervenaufreibend. China steckt mitten in einem Handelskonflikt mit den USA, Brasilien hat mit Korruption zu kämpfen. In Indien und Südafrika wurde gerade erst gewählt. Über die Emerging Markets spreche ich mit Ulrich Stephan, Chef Anlagestratege der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Perspektiven to go. Uli, es heißt immer so schön und Experten sagen es auch immer wieder, Emerging Markets gehören in jedes Depot. Aber was genau sind denn Emerging Markets? Wie werden diese aufstrebenden Schwellenländer, wenn man es übersetzt, definiert?
Also wenn man sich von den Kapitalmärkten her nähert, wird die Definition von MSCI gemacht. Das ist ein Indexanbieter, also eine Firma, die Indizes berechnet. Und die Einteilung dann in entwickelte Länder, also Industrieländer, Emerging Markets, das sind dann die Schwellenländer und die noch kleineren, die sogenannten Frontiermärkte, die erfolgt nach Marktkapitalisierung, nach dem sogenannten Free Float, also wie viel von dem Unternehmen ist denn überhaupt an der Börse handelbar, beziehungsweise ist in festen Händen, zum Beispiel in Staatsbetrieb Besitz, und auch nach der Liquidität, also wie sehr werden denn diese Aktien auch gehandelt dann tatsächlich an den Börsen. Und das sind typischerweise die Kriterien, um solche Indizes festzulegen und dann eben auch festzulegen, in welcher Kategorie sich das entsprechende Land befindet.
Der MSCI Emerging Markets ist ja quasi der Schwellenländerindex, du hast den ja auch gerade schon genannt. Da sind über 20 Länder drin. Am größten gewichtet ist China mit über 30%, Korea mit über 10%, Taiwan über 10%, China knapp 10%. Welche Länder sind denn im Moment oder insgesamt immer am interessantesten? Wo läuft am meisten?
Naja, das ist immer unterschiedlich. Im Moment geht es eben sehr stark um die Wahlen. Da hat natürlich beispielsweise Indien auch einen Schlag mitbekommen, als Donald Trump getweetet hat, dass jetzt die Handelsgespräche mit China gestoppt worden sind. Dann wurde Modi gewählt. Das hat dann wieder Auftrieb oder für Auftrieb gesorgt. China steht sicherlich im Moment sehr stark im Fokus. Auf der Handelsseite, auf der Technologieseite ist es dann vor allen Dingen Taiwan, was eben sehr dominiert wird durch Chips und Halbleiter. Also insofern kann man wirklich nicht sagen, das Land ist jetzt immer im Fokus. Gut, China natürlich als mittlerweile die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Da kann man möglicherweise auch drüber streiten, ob und wie das ein Entwicklungsland denn überhaupt noch ist.
Zumal übrigens, das finde ich auch sehr spannend, Indien ja schneller wächst als China.
Das ist richtig. Wahrscheinlich wird das so sein, dass Indien mit über 7%, wahrscheinlich kann Indien noch mehr wachsen. Das hängt jetzt auch ein bisschen davon ab, welche Reformen Modi denn tatsächlich durchführen wird. Wir gehen davon aus, dass mit seiner Bestätigung, das ist ja nicht nur eine Bestätigung, er hat ja noch seine absolute Mehrheit ausbauen können in Indien, dass er eben hier seine Reformvorhaben noch konsequenter durchführt, als er das in seinem ersten Zyklus getan hat.
Was soll da passieren? Welche Reformen sind das konkret?
Es geht vor allen Dingen um die Anhebung von Minimumpreisen für landwirtschaftliche Produkte, um Einkommenshilfen für die Bauern. Es geht aber auch um bezahlbaren Wohnraum. Ganz wichtig, die Weiterentwicklung der Mehrwertsteuer. Das hat überhaupt Modi zum ersten Mal gemacht in Indien. Es gab zwischen den einzelnen Bundesstaaten sehr unterschiedliche Mehrwertsteuersätze, Systeme. Das war quasi immer wieder zollabhängig, wenn man dort über die Grenzen innerhalb Indiens gehandelt hat. Das ist sehr stark vereinheitlicht worden und wird weiterentwickelt werden. Es ist die Rekapitalisierung der Staatsbanken in Indien. Die hatten in der Vergangenheit sehr stark öffentliche Kredite vergeben. Die Projekte waren nicht immer so rentabel, dass das Geld auch zurückgezahlt werden konnte, und insofern wäre es wirklich notwendig, dass diese Banken rekapitalisiert werden, um dann auch wieder Kredite vergeben zu können für Wachstum in Indien. Also eine lange Liste an Themen. Modi verspricht auch sehr viel, hat im ersten Term auch einiges durchgesetzt, allerdings nicht so viel, wie er versprochen hat. Trotzdem glauben wir, dass es eine wirtschaftsfreundliche Politik werden wird, dass Modi hier weitere Reformen durchführt und das Ganze dann eben möglicherweise sogar zu einer Beschleunigung der ohnehin schon guten Erwartungen für indische Unternehmen und Unternehmensgewinne spüren könnte. Also insofern sind wir bei Indien relativ optimistisch.
Gibt es bestimmte Branchen, die in Indien besonders interessant sind oder wo Indien besonders stark ist?
Ja, Indien ist natürlich typischerweise in Services und IT, dafür wird es angeguckt. Es hat aber auch ganz viel Banken, es hat ganz viel Öl, Raffinerien und solche Dinge mehr. Telekom ist ein großes Thema, wie in allen Emerging Markets oder aufstrebenden Ländern. Also insofern ist es auch ein breiter Mix in Indien. Ich muss vielleicht dazu sagen, man muss immer noch so ein bisschen einen Blick auch auf den Ölpreis haben, weil Indien Ölimporteur ist und wenn der Ölpreis zu sehr steigen sollte, dann kann das ein Problem werden auf den Makroökonomischen Daten, also Leistungsbilanzen und so weiter und so fort. Aber es sieht im Moment gut aus und insofern ist für uns Indien wirklich eine interessante Anlage im Moment.
Ein anderes Land, in dem gerade gewählt wurde, ist Südafrika. Da hat es auch Parlamentswahlen gegeben. Der ANC hat die absolute Mehrheit verteidigt. Am Aktienmarkt ist das ja ganz gut angekommen. Wie schätzt du Südafrika ein als Anlageland?
Also bei Südafrika muss man ehrlich gesagt, wenn man den Index anguckt, auf China gucken, weil der größte Wert im südafrikanischen Index ist Naspers und Naspers hat eine große Beteiligung an Tencent und Tencent ist einer der größten, weltweit sogar der größten Internetunternehmen, Technologieunternehmen mit Sitz eben in China. Insofern ist die südafrikanische Börse sehr stark durch diese chinesische Entwicklung dominiert. Ramaphosa hat die Wahl gewonnen, der ANC. Geht jetzt darum und es soll bekannt gegeben werden und Diskussionen darum, wie denn das Kabinett besetzt wird, wie viel denn dann noch die alte, eher korruptere Clique um Zuma herum Anteile bekommt, wie sehr Ramaphosa hier auf Neuerung setzen kann. Ich glaube, da warten die Investoren im Moment ein wenig ab. Deswegen hat auch zuletzt der Markt nicht so gut performt in Südafrika. Wie gesagt, das, was dann an guter Performance war, das ist eher Indien zu verdanken. Auch Rohstoffe sind im Moment ein bisschen schwierig, wo man auf China guckt und Sorgen hat vor dem Wachstum. Also insofern ist China und Tencent der entscheidende Punkt. Die fundamentalen Daten für Südafrika, da sind die Investoren im Moment noch ein bisschen abwartend.
Bei China fällt einem natürlich als allererstes der Handelskrieg ein. Da wissen wir ja immer noch nicht, eskaliert er weiter, wird es eine Lösung geben? Es ist auf jeden Fall ein zähes Ringen. Welche Branchen sind denn in China trotzdem, sage ich jetzt mal, interessant oder wären immer noch interessant, auch wenn es einen Handelskrieg gibt?
Also die Regierung in Guangdong hat gerade bekannt gegeben, dass man fördern will, die ganze E-Mobilität, Infrastruktur aufbauen und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, ein sehr interessanter Aspekt. In China wird ja durchaus das Thema Verschuldung diskutiert und insofern waren wir immer der Meinung, wenn der Handelsstreit sich legen lässt, wird China wahrscheinlich relativ weniger stimulieren, also fiskalische, geldpolitische Programme auflegen. Wenn der Handelsstreit jetzt doch zäher wird, gehen wir davon aus, dass das etwas mehr geschieht und insofern würde ich eben auch gucken auf die Branchen, die denn davon profitieren und das ist dann typischerweise das, was Infrastruktur aufbaut, das können Banken sein, in dem Falle, wenn es dann besondere Sektoren sind, dann sind es eben die Autos. Ich glaube, dass man in China auch sehr genau gucken muss, was Staatsbetriebe sind, typischerweise dann eher das, was man in Deutschland als Montanindustrie bezeichnet, versus Privatwirtschaft, die dann doch sehr viel dynamischer, sehr viel technikgetriebener unterwegs ist. Wir hatten ja mit Tencent schon ein Beispiel nur, ist keine Empfehlung, darf ich ja nicht geben, ist ja nur ein Beispiel genannt, was dort ein großes Technologieunternehmen ist. Aber es gibt natürlich andere, Alibaba, Baidu, Huawei, die jetzt sicherlich Probleme kriegen mit dem amerikanischen Ban, sowohl auf beiden Seiten, also Huawei darf nicht mehr in den USA beziehen und darf nicht Telekommunikationsausrüstung für die USA oder in den USA verkaufen. Also insofern muss man da schon ein Stück weit hingucken, auch wie dieser Handelsstreit sich denn weiterentwickeln wird und ob möglicherweise eben weitere Unternehmen dann betroffen sind.
Ein Stichwort oder ein Thema, was so heiß diskutiert wird, wenn es um China geht, sind im Moment seltene Erden. Was passiert da gerade? Macht das so spannend?
Na, die seltenen Erden braucht man eben im Grunde genommen heutzutage bei all dem, was mit Technik zu tun hat und zusammenhängt. Und sie sind in ganz vielen Produkten und Komponenten verarbeitet. Was an Exporten von China Richtung USA geht, ist fast ausschließlich eben in verarbeiteten Komponenten. China dominiert den Markt, die Produktion ganz eindeutig, ungefähr 78, also knapp 80% der Produktion wird heute in China gemacht, 40% der Ressourcen, also das sind die bekannten Vorkommen. Es gibt dazu darüber hinaus, dann muss man unterscheiden, die Reserven, das ist das, was man vermutet, was noch vorhanden ist, also da hat China 40% der bekannten Vorkommen. Bei diesen seltenen Erden, es gibt 17 verschiedene Stoffe darunter, wenn man so will. Das Besondere an seltenen Erden ist, dass sie im Grundsatz weder Erden sind, sondern auch nicht selten sind, aber dass ihre Trennung typischerweise von Eisenerz oder anderen Rohstoffen sehr kostenintensiv ist und vor allem sehr umweltunfreundlich heute gemacht wird, und deswegen haben sich viele Länder eben daraus zurückgezogen, und deswegen ist heute China so dominant. Und es wird im Moment, wenn man so vor allen Dingen die angelsächsische Presse anguckt, CNBC, Bloomberg und diese Dinge, darüber spekuliert, ob denn vielleicht China hier zum Gegenschlag ausholt und die USA von der Versorgung mit diesen sogenannten seltenen Erden abschneidet. Bisher gibt es da aber nichts zu, also das ist eine reine Spekulation. Es gibt auch seltene Erde in Brasilien, Russland, den USA, Indien und Australien. Also die USA könnten auch diese Produktion wieder aufbauen, aber das wird wahrscheinlich nicht von heute auf morgen möglich sein.
Welche Emerging Markets sind noch spannend für Anleger? Wo lohnt der Blick?
Also zuletzt hat uns sicherlich die Türkei vor allen Dingen im Atem gehalten. Hier wird mit administrativen Maßnahmen geguckt, wie man die Währung, also die Türk-Lira, halten kann. Administrativ ist oft nicht marktfreundlich und damit ziehen sich Investoren, internationale Investoren zurück. Das ist, glaube ich, auch gewollt. Erdogan wittert ja da Verschwörungen gegen den türkischen Staat. Man hat eine Steuer beispielsweise eingeführt auf den Umtausch von Lira. Man hat gesagt, dass Abrechnungen, die ein Volumen von mehr als 100.000 Dollar betreffen, verzögert werden. Also das alles schreckt dann internationale Investoren ab und führt dazu, dass die Währung eben weiter gefallen ist. 10% hat sie schon nachgegeben in diesem Jahr. Wir haben nochmal Wahlen in Istanbul voraussichtlich Ende Juni, also insofern schwierig. Ist die Türkei da im Moment mit Vorsicht zu betrachten. Der Aktienmarkt minus 16,5% year to date spiegelt das, glaube ich, auch wieder, neben, wie gesagt, der Währung. Randthema wahrscheinlich Argentinien, Inflation 56%.
Das ist üppig.
Das hat zu so großem Erschrecken geführt, dass mit einer schwächelnden Wirtschaft zusammen dann sogar Christina Kirchner wieder ins Spiel kommt. Sie möchte wohl nicht Präsidentin, aber Vizepräsidentin werden. Also mal gucken, wie diese Entwicklung denn weitergeht, das würde sicherlich das Publikum abschrecken, weil sie hat ja immer eine Verhandlung mit den internationalen Investoren abgelehnt, die dann Macri durchgeführt hat und damit eben Argentinien auch an den Kapitalmarkt und an die in Anführungsstrichen Töpfe des IMF, des Internationalen Währungsfonds, zurückgeführt hat. Also da gucken wir drauf. Wir hatten noch Wahlen in Indonesien. Jokowi ist bestätigt worden. Prabowo, der Gegenspieler, ehemaliger General.
Wie kann man sich diese ganzen Namen merken? Beeindruckend.
Nicht wahr? Hat dann zu Protesten aufgerufen, will das Ganze auch anfechten vor dem Verfassungsgericht. Weiß ich nicht, ob das Aussicht auf Erfolg hat. Die Proteste nehmen auch ab. Jokowi hat auch einiges durchgeführt. Der Aktienmarkt hat da noch nicht so wirklich drauf reagiert. Aber mal schauen, ob das eine Möglichkeit ist. Aber ein sehr enger Markt auch.
Aber wenn ich mir das alles anhöre, schrecke ich fast zurück.
Muss man gucken. Nein, es gibt auch positive Beispiele. Malaysia beispielsweise, Thailand. Man würde ja aus demokratischer Sicht sagen, obwohl die Militärjunta in Anführungsstrichen in Thailand gewählt worden ist, entwickeln sich die Märkte sehr positiv. Der thailändische Baht sehr positiv, weil man offensichtlich davon ausgeht, dass Stabilität dann herrscht und damit verbunden wird. Malaysia nach den Wahlen und Manmohan Mohathir als, ich glaube, über 90-jähriger Ministerpräsident, der alte und neue, die Korruption aufräumen soll, China ein Stück zurückgedrängt hat. Da hat man sich aber jetzt auch wieder angenähert, sodass wieder Investitionen stattfinden. Taiwan leidet sicherlich im Moment sehr stark unter diesem Handelsstreit, unter der Huawei-Diskussion mit den Chips, hatte ich schon gesagt. Das Ähnliches gilt auch für Korea, wo so ein Unternehmen wie Samsung natürlich ein Riesengewicht einfach auch im Index hat. Ich glaube, wenn man das so Revue passieren lässt, will jetzt noch gar nicht weitere Emerging Markets anführen, aber dann sieht man, dass man sehr genau auch wirklich hingucken muss, welche Länder. Man kann dann diversifizieren, das bietet sich immer an, weil Emerging Markets eben typischerweise auch auf der Währungsseite sehr anfällig sind. Das hängt mit den einzelnen Ländern zu tun, das hängt aber, wie ich das vorhin bei Indien gesagt habe, auch mit dem Ölpreis zu tun, das hängt aber auch vor allen Dingen mit der amerikanischen Notenbank zu tun.
Also würdest du sagen, nicht mit der Gießkanne, sprich vielleicht mit dem ETF auf den MSCI Emerging Markets investieren, weil man dann eben auch die Problemländer mit im Portfolio hat, sondern eher genauer hinschauen, einzelne Länder auswählen und entsprechend kombinieren.
Ich weiß ja, dass du ein großer Fan von ETFs bist.
Sehr groß.
Man muss wirklich auch sagen, Kosten ist nicht immer alles. Und gerade bei Emerging Markets würde ich das eindeutig nicht präferieren. Hier würde ich ein aktives Management mit Selektion von Ländern, von Branchen, von Unternehmen für sehr viel sinnvoller halten, weil man auch auf Entwicklungen reagieren muss. Ich hatte ja schon ein paar Faktoren angesprochen. Da sind die Entwicklungen auch in den Emerging Markets oft sehr dynamisch in die eine oder andere Richtung. Und das können dann eben ETFs, die ja rein passiv sind, nicht in der Weise nachvollziehen, wie das aktive Manager beispielsweise können.
Auf jeden Fall eine spannende Anlageklasse. Vielen Dank für diese Perspektiven. To go.